Meine heutige Predigt ist überschrieben, wie bereitet Gott die Menschen für seinen Auftrag vor? Wo und wie leben wir? Heutzutage wird nur noch nach den fünf Sinnen gelebt. Es kann nicht bunt genug sein, der Urlaub nicht abenteuerlich genug, das Auto muss super schnell sein und modern, Achterbahn immer höher, schneller, gefährlicher, sonst fehlt der ultimative Kick. Beim Essen gibt es wohl kaum etwas, was ein Mensch nicht schon probiert hat. Angefangen von den Spinnen, Kakerlaken, Schnecken, Schlangen, Skorpionen. Ich könnte so weitermachen. All das ist heutzutage in. Die Musik lauter, schneller, mehr Bässe, umso besser. Ansonsten gilt, der Stärkere gewinnt. Ist das Gottes Plan gewesen? War das ein Start, den er uns Menschen gegeben hat im Paradies? Ich glaube nicht. Und genau hier rein hat uns Gott gesetzt. Hier sind wir gefragt als Christen. Hier sind wir gefragt zu missionieren. Du und ich haben einen Auftrag bekommen. Aber sind wir dafür bereit? Haben wir dafür den Heiligen Geist bekommen, diesen Auftrag verantwortungsvoll zu erfüllen? Sind wir durch Gottes Schule gegangen? Und genau hier ist unsere Bremse. Denn Gott möchte gerne nach draußen missionieren, aber er muss erst uns bereit machen. Wir müssen bereit sein, diesen Auftrag zu nehmen, damit wir nach Gottes Plan vorwärts gehen. Aber ist das was Neues? Ist das nur in unserer Zeit so gewesen? Werfen wir mal einen Blick in den Geschichten der Bibel. Mose, ein Mann, der direkten Kontakt mit Gott hatte. In was für eine Schule musste er gehen? Begonnen hat es, dass er erst einmal um sein Leben bangen musste. Davon hat er selber wirklich nichts mitbekommen, aber seine Eltern. Durch diese Umstände kam er an einen Platz, den sich andere nur erträumen konnten. Direkt in Pharaos Haus. Er war der Ziehsohn der Schwester von Pharao. Was für eine Ausbildung hat er genossen? Politisch, wirtschaftlich und in der Kriegsführung nur das Beste. Das war doch eigentlich die beste Voraussetzung für einen Heerführer, der die Israeliten führen soll. Aber wollte Gott das? Nein. 40 Jahre lang musste er sich in der Wüste verstecken, da er seine Berufung falsch verstanden hatte und noch hochmütig war. Nun konnte er sein Wissen den Schafen beibringen. Die hatte allerdings wenig Interesse daran, was er gelernt hatte. Aber was hat er dort gelernt? Demut vor dem großen Herrn und seinen Schwiegervater zu achten. Das war notwendig, um später die Mission auszuführen, die Gott vorbereitet hatte. Angie White schreibt in ihrem Buch Das bessere Leben, die Menschen dagegen, deren Herzen durch das Wirken des Heiligen Geistes gereinigt wurden, finden sich in einer völlig anderen Lage. Sie vermögen Gott zu schauen. Mose war einst in der Felsenhöhe verborgen, als der Herr ihm seine Herrlichkeit offenbarte. Sind wir in Christus geborgen, so schauen wir Gott die Liebe. Was für eine Aussage. Durch den Heiligen Geist gereinigt, kann ich Gott begegnen. Nicht meine Ausbildung, nicht mein Können befähigen mich, Gott zu sehen und seinen Auftrag auszuführen. Nein, demütig auszuharren und zu warten, was Gott für mich vorbereitet hat. Und wenn es sein muss, wie bei Mose, 80 Jahre lang, bevor er das Volk führte. Danach meinte er zwar, als Gott ihn rief, bitte sende einen anderen, wie wir in 2. Mose lesen können, doch Gott stupste ihn zurecht. Er sagte, nein, jetzt bist du bereit, diese große Arbeit anzunehmen und mein Volk zu führen. Eine andere Geschichte. Jona. Ninive sollte zerstört werden. Gott konnte ihr Treiben nicht mehr zuschauen. Aber evangelisieren konnte er dort nicht mit Jona gleich. Denn er musste erst eine Änderung in seinem Herzen bewirken, da er sich auf sein Bauchgefühl verließ. Gott gab ihm einen Auftrag. Meint ihr, Gott gibt dir einen Auftrag, ohne zu wissen, was gut ist für dich? Ich glaube nicht. Als der Prophet die Schwierigkeiten und die scheinbar Unmöglichkeiten der Ausführung dieses Auftrags bedachte, geriet er in Versuchung, den Sinn des an ihn ergangenen Rufes in Frage zu stellen. Menschlich gesehen schien es, als könnte man durch die Verkündigung einer derartigen Botschaft in dieser stolzen Stadt nichts gewinnen. Jona vergaß kurze Zeit, dass er Gott, dem er diente, allwissend und allmächtig war. Als er zögerte und zweifelte, entmutigte Satan ihn vollends, so dass der Prophet von großer Furcht übermannt wurde. Er machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Jona wollte fliehen. Können wir vor Gott fliehen? Meine nächste Frage, wohin? Wohin könnte ich vor meinem Schöpfer mich verstecken? Gibt es irgendeinen Platz, den er nicht kennt? Aber kommt euch das vielleicht auch bekannt vor? Gibt es nicht auch solche Zeiten bei uns? Möchte ich mich nicht auch manchmal vor gewissen Sachen drücken? Es gibt so viele Verstecke, die es gibt. Ich bin mir gerade sehr beschäftigt, lieber Gott. Ich habe gerade keine Zeit. Ich bin überhäuft mit Arbeit. Meine Kinder nehmen mich in Anspruch. Ich habe keine Zeit. Oder ich habe das letzte Mal schon geholfen. Ich habe schon etwas gegeben. Sollen die anderen noch was tun? Das sind unsere modernen Verstecke heute. Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe viele Argumente, wo ich sagen kann, jetzt nicht. Und ich habe sie auch schon leider zu oft verwendet, weil ich keine Zeit haben wollte für Gott. Aber Gott hat eine wunderbare Art, einen immer wieder zurückzuführen. Aber zurück zu Jona. Ließ Gott ihn fallen? Nein. Er holte seinen Propheten wieder zurück, ließ ihn aber erst einmal im Bauche eines Fisches 3 Tage lang wohnen. Dort hatte Jona Zeit genug, darüber nachzudenken, was er eigentlich machte. In welchem Bauch muss Gott uns stecken, damit wir aufwachen und vielleicht umdenken? Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schicksalsschläge, Sorgen. Für Jona war es sehr heilsam. Er kam zu der Erkenntnis, dass es nur bei Gott Gnade gibt und wandte sich wieder an ihn. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mache dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt und drohe ihr all das an, was ich dir gesagt habe. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er versuchte nicht ein zweites Mal wegzulaufen. Demütig nahm er den Auftrag an und ging nach Ninive, um das zu verkündigen, was Gott ihm aufgetragen hat. Endlich konnte Gott ihn gebrauchen. Viel besser wäre es, wenn er bzw. wir uns vor Gott demütigen, bevor er es mit uns tut. Elia, was durfte er alle schon mit Gott erleben? Er stand unerschütterlich am Berg Karmel, den König Ahab, dem Volk, den 450 Baalspriester und noch einmal 400 Priester waren es, glaube ich, gegenüber und verteidigte alleine seinen Gott. Und was für einen Sieg durfte er erringen? Das Volk wendete sich danach wieder öffentlich ihrem wahren Gott zu. Aber als er hörte, dass die götzendienerische Isebel ihn umbringen wollte, floh er um sein Leben. Völlig entmutigt bat er zu sterben. Was für ein Wandel! Welche Ereignisse bringen uns aus der Bahn? Tod eines Angehörigen, Probleme in der Beziehung, Krankheiten, Probleme mit meinen Kindern. Jesus sagte, lasst die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe und verkündige das Reich Gottes. Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Und so könnte ich gerade weitermachen. Wir hatten letztes Quartal Jeremia. durchgemacht. Könnt ihr euch an die Texte erinnern? Weh mir, Mutter, dass du mich geboren hast. Einen Mann, der mit aller Welt in Zank und Streit liegt. Ich bin niemals Gläubiger und niemals Schuldner. Und doch fluche ich für alle. Für wahr, Herr, ich habe dir mit gutem Willen gedient. Ich bin für den Feind bei dir eingetreten, zur Zeit des Unheils und der Bedrängnis. Ich sitze nicht heiter im Kreise der Fröhlichen. Von deiner Hand gepackt sitze ich einsam, denn du hast mich mit Groll ausgefüllt. Darum dauert mein Leid ewig und ist meine Wunde so bösartig, dass sie nicht heilen will. Überall können wir nur lesen, dass er Gott die Schuld gibt, weshalb es ihm so schlecht geht. Er klagt immer und immer wieder. Und was antwortete Gott? Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, lass ich dich umkehren. Dann darfst du wieder vor mir stehen. Redest du Edles und nicht Gemeines, dann darfst du mit mir wieder Mund sein. Jene sollen sich dir zuwenden, du aber wende dich ihnen nicht zu. Gott forderte auf, Jeremia umzukehren. Was für eine Aussage. Könnte ich hier auch meinen Namen eintragen? Darum, so spricht, oder jeder andere Name. Darum, so spricht der Herr, wenn du, Diana, umkehrst, lasse ich dich umkehren. Dann darfst du, Diana, wieder vor mir stehen. Redest du Edles und nichts Gemeines, dann darfst du mir wieder Mund sein. So könnte man x-beliebigen Namen einnehmen. Nehmen wir überhaupt noch wahr, wenn Gottes Geist uns heute auffordert, umzukehren? Wie war es bei Paulus? Paulus wusste, dass er von Gott an schon berufen war, von vornherein schon an, und trotzdem ließ Gott zu, dass er ein Sanhedriner wurde. Saulus von Tarsus diente zuerst Satan. Er tötete die Christen, bis er sich auf den Weg nach Damaskus begab. Man könnte sagen, ein junger, dynamischer, erfolgreicher Mann zog los, voller Tatendrang. Er war überzeugt, er mache das Richtige, bis er eigentlich den wahren Auftraggeber begegnete, Jesus Christus. Hier wurde er zu einem demütigen und erniedrigten Mann, darum auch der Name Paulus, Erniedrigter. Jetzt erst konnte Gott Paulus gebrauchen. Was für eine Vorbereitung. Aber war das nur damals so? Wie sieht es mit uns aus? Wie sieht es mit der Gemeinschaft der siebenden Tagsadventisten aus? In dieser gleichen Weise, wie er damals sein Volk vorbereitete, muss er es auch heute noch machen. Je härter unsere Herzen sind, desto länger die Vorbereitung. Wie lange bemühen sich die Adventisten zu missionieren? Wir wollen gute Schulen haben, legen Wert auf Geistlichkeiten, vergessen aber die Schule der Demut zu gehen. Wir müssen lernen, nicht für Gott, sondern mit Gott zu arbeiten. Für unseren Auftrag haben wir nicht allzu lange Zeit. Aber die Gemeinden, sprich wir, jeder Einzelne, müssen dafür erweckt werden. Gott muss zuerst uns vorbereiten, bevor er die Chance hat, die Welt ansprechen zu können. Gottes Befehl zu uns ist, reinigt das Lager von Untreue, wie damals zu der Zeit von Akan. Beseitigt die Untreue, wie bei Jakob in Sichem. Reinigt euch, denn der Herr wird morgen große Wunder tun, wie bei Josua am Ufer des Jordans. Leider geht auch in unseren Reihen einige nicht so schöne Berichte, wie wir hören, von unseren umliegenden Gemeinden, von unseren weltweiten Gemeinden. Überall kriselt es, überall gibt es Unruhen in den Gemeinden, die uns abhalten, unsere Mission zu tun. Was steht in der Bibel drin über die jetzige Gemeinde? Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend, erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und kaufe von mir weiße Kleider und ziehe sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wenn ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehre um. Ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Sind wir so rein? Kann es sein, dass mein Bauchgefühl mich täuscht, wenn ich denke, also bei mir läuft alles gut, ich fühle mich hier wohl. Aber hier steht, kaufe von mir. Wenn es heißt, kaufe von mir, muss ich aktiv etwas tun. Ich muss erkennen, was mir fehlt von dem Angebot Jesu und schauen, wo ich es kaufen kann. Die Angebote sind Liebe, Glaube, Gerechtigkeit und Heiliger Geist. Und wer zeigt mir das? Niemand anders als der Heilige Geist kann uns sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Er muss uns reinigen von dem Kritikgeist, Hartherzigkeit, Neid, Selbstzufriedenheit, Parteigeist, Spaltungen oder harte Anklagen. Und so könnte ich weiter die Liste setzen. Ein feines Herz hat der Mensch, der sich vom Heiligen Geist überzeugen lässt, seine Schuld bekennt und fühlt, wie sehr er die Gnade und die Liebe Gottes braucht. Er sucht aufrichtig nach der Wahrheit und will Gottes Gebote halten. Ein gutes Herz ist gläubig und voll Vertrauen auf das Wort Gottes. Ohne Glaube ist es unmöglich, das Wort Gottes als solches anzunehmen. Denn wenn er zu Gott kommt, wenn er zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Kann ich da noch einen Kritikgeist haben? Wie schnell äußere ich mich abfällig, wenn etwas nicht so läuft, wie es mir passt? Der andere muss sich ändern. Der könnte doch auch mehr tun. Ich bin nicht verantwortlich, sondern die da oben, in der Vereinigung. Die müssen endlich was bewegen. Also das hätte ich ganz anders gemacht wie er. Ist das wirklich so? Ich lasse euch Anteil nehmen an den Gedanken, die mir auch zutreffen. Wie oft urteile ich schnell über meinen Mitmenschen, über meinen Mitbruder, Mitschwester. Ich selber, ich rede nicht von euch. Ich will euch nicht hier auf den Pranger stellen. Aber das sind die Gedanken, die ich in der letzten Zeit durchgegangen bin. Wie oft werde ich vielleicht abfällig und sage, warum hat er das jetzt wieder gemacht? Aber ist das mein Recht? Darf ich das? Darf ich urteilen über andere? Paulus schrieb, zunächst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Zum Teil glaube ich das auch. Damit zeigt ihr, dass ihr immer noch irdisch eingestellt seid. Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt? Handelt ihr nicht mehr sehr menschlich, wenn ihr Eifersucht und Streit unter euch herrschen? Denn es muss Parteiungen geben unter euch, nur so wird sichtbar, wer unter euch treu und zuverlässig ist. Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesus Christus, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch. Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Denn jede Gemeinde, die in sich gespalten ist, geht zugrunde. Bedenkt, dass ihr geheiligt im Namen Jesus Christus seid, so ihr in dem Namen Jesu Christi anruft. Gnade mit euch an allen und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der alle 7 Sterne in seiner Hand hält. Er kennt alle Engel der Gemeinden und jeden Einzelnen, den er hat, sich selbst zur Gemeinde geführt, die gerettet werden sollen. Spaltungen, heute noch? Das ist doch ein Thema von früher. Wieso sollten wir Spaltungen haben? Wir haben alle den gleichen Auftrag und ziehen alle am gleichen Strang. Aber bedenkt einmal, wenn die Propheten, die sehr eng mit Gott gearbeitet haben, bei Schwierigkeiten wankelmütig wurden, wie viel mehr müssen wir aufpassen, dass nichts zwischen mir und meinem Gott steht. Ich sollte nicht nur 7. Tags Adventist sein, sondern 7 Tage in der Woche ein Adventist sein. Ich muss jeden Tag aufs Neue auf die Knie gehen und um den Heiligen Geist bitten. Er ist nicht automatisch bei mir, nur weil ich mich habe taufen lassen. Hier bin ich gefragt. Lade ich ihn ein, Anteil zu haben in meinem Leben? Versuche ich, Gemeinschaft zu pflegen? Immer unter Voraussetzung, dass Christus da ist. Aber leider höre ich das nicht oft. Ich bekomme oft Berichte von der Vereinigung oder von Verband, was mich traurig stimmt. In Jeremia heißt es, sucht ihr mich, so findet ihr mich, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Suchen von ganzem Herzen und mit Geduld, wie es Paulus in Hebräer beschreibt. Suchen, ich muss nichts suchen, wenn ich es schon habe. Nicht einfach so. Es liegt ja gerade auf meinem Weg. Nein, wir müssen ein festes Vertrauen zu den Verheißungen Gottes haben. Wir müssen lernen, bedingungslos Christus nachzufolgen, ohne uns Gedanken zu machen wegen den Umständen um uns herum. Wir müssen fest verankert sein in seinem Wort. Jeden Tag aufs Neue darf ich mich fragen, gehe ich auf dem Weg des Herrn oder versuche ich mich den anderen anzupassen? Im Diener des Evangeliums können wir lesen, Christus hat nie Frieden geschlossen, indem er einen Kompromiss einging. Er konnte mit der Welt nicht in Frieden leben, es sei denn, er hätte sie nicht gewarnt und gerügt. Doch dies wäre nicht in Übereinstimmung mit dem Erlösungsplan gewesen. Klare Worte von Gott, und genauso dieser Geist sollte in unseren Gemeinden sein. Wir dürfen keine Kompromisse machen, nur dass wir eventuell Gäste bekommen können, die sich wohlfühlen können. Wenn ich unsere frisch getauften Mitglieder frage, ob es sie erschreckt hat, dass wir uns so unterscheiden von den anderen Kirchen, habe ich die Antwort bekommen, nein. Wir wären nicht hier, wenn ihr euch nicht unterscheiden würdet. Wenn wir alle gleich sind, wozu sollte ich mich entschließen, Christus nachzufolgen und sich taufen zu lassen? Es ist gerade das Wertvolle, dass wir uns am Wort orientieren und nicht am Zeitgeist, der gerade umgeht. Wie viele versuchen, alles zu erneuern. Wir sind nicht mehr modern genug. So ging es auch den Baalspriestern, sich wund zu ritzen und laut zu schreien und hüpfen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist uns das heutzutage auch bekannt, mit der teils über 1000 Watt Musik in unseren Gemeinden und dem Geschrei? Unsere Prediger erschrecken die Leute. Sie müssen sich umändern. Sie müssen andere Predigten vorbereiten. Was sollen sie predigen? Das Einzige, was sie machen können, ist, die Bibel zu zitieren. Ja, manche würden am liebsten den Predigern Vorschriften halten, was sie machen oder was sie nicht machen sollen. Aber ist das der Geist Gottes? Wie zur Zeit der Pharisäer und Ältesten. Sie verboten Petrus und Johannes im Namen Jesus zu predigen. Jesus sprach, ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriegen werden euch beunruhigen. Denn es werden sich Nationen gegen Nationen und ein Reich gegen das andere Reich erheben. Jetzt bin ich komplett vom Thema abgewichen. Oder? Nein. Jakobus sprach treffend. Nein. Ich hab's nicht auf. Woher kommen die Kriege und Streitigkeiten in der Welt, aber auch in den Familien untereinander und auch in den Gemeinden? Nur vom Kampf der Leidenschaft in unserem Inneren. Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet, auch Rufmord, und seid eifersüchtig und könnt doch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Wenn ihr bittet, erhaltet ihr doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eure Leidenschaft zu verschwenden. Wer als Freund der Welt sein will, der wird zum Feinde Gottes. Was für eine Aussage. Weiter lesen wir in dem Buch des Diener des Evangeliums, Gott wird diese Unruhestifter in Zion nach ihren Werken vergelten. Die Prediger Christi sollten ihre Stellungen einnehmen und nicht durch diese Vertreter Satans in ihrer Arbeit behindert werden. Von dieser Seite werden genug Streitfragen aufkommen. Sie werden Wortklauberei führen und kritisieren, um die Prediger des Herrn ständig zu beschäftigen, so sich dieser von den bedeutenden Arbeit, die Welt die letzte errettende Warnungsbotschaft zu bringen, abhalten lassen sollten. Wenn die Gemeinde keine Kraft hat, um den ungeheiligten rebellischen Gefühlen der Gemeindenörgler zu widerstehen, ist es besser, Gemeinden und Nörglern ihren Schicksal zu überlassen, als die Gelegenheit zu versäumen, Hunderte zu erretten, die bessere Gemeinden abgeben und die Grundbestandteile der Stärke, Einigkeit und Kraft in sich selbst enthalten würden. Der beste Weg für Prediger und Gemeinden ist, die Gruppe von Besserwissern und unlauten Menschen sich selbst zu überlassen, vom Ufer abzustoßen und auf der Tiefe wieder das Netz des Evangeliums auszuwerfen, um Fische zu fangen, die ihre Mühe belohnen. Solche Aussagen sind gar nicht fern von uns. Leider höre ich in letzter Zeit immer öfters, dass es in vielen Gemeinden brodelt. Wie schön ist es, hier zu sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch dieser Geist arbeitet auch für uns in der Gemeinde, hier in Günzburg. Darum erzähle ich euch das. Nicht, weil ihr diese Gemeinde seid oder weil sie umliegend sind, sondern einfach, dass diese Gefahr da ist, dass wir uns vorbereiten, dass wir umso mehr Wert legen, uns gegenseitig zu stärken, um diesen Geist nicht aufkommen zu lassen. Denn wir haben ein Ziel. Wem wollen wir gefallen? Uns, unseren Freunden oder Gott? Geht es uns denn um die Zustimmung der Menschen? Dann wären wir keine Knechte Christi. Oder geht es uns um Gott? So wie Micha zur Zeit Ahabs, des Königs von Israel, als einziger treuer Prophet gegen 400 falsche Propheten aussagten, so müssen auch wir heute die ganze Wahrheit gegenüber den abgefallenen Kirchen verkünden, auch wenn wir das gleiche Urteil wie Micha vom König empfangen. Es ist noch einer da, sagte der König von Israel zu Josaphat, ich hasse ihn, denn er weissagt mir nie Gutes, sondern immer nur Schlechtes. Es ist Micha. Der abgefallene König empfindet die Wahrheit und Warnungen Gottes immer nur als schlecht. Darum sollten auch wir uns, die wir am Ende der Zeit stehen, gegenseitig stärken, ermutigen, aufbauen und motivieren, weiterzumachen, wenn man sieht, dass der eine mal schwächelt oder aufhört. Wir sollten uns gegenseitig ermutigen. Die Zeit ist zu kurz, doch die Helfer der Wahrheit sind sehr wenige. Gott möchte ein Volk hervorbringen, welches als Einheit dasteht, einmütig, so wie die erste Gemeinde und wie Gott es ist mit seinem Sohn. Wir müssen unseren Blick auf das Kreuz Christi richten. Jesus ist unsere Rettung und Zuversicht. Er allein ist die Wahrheit. Wann können wir das tun? Nur wenn wir selbst unter dem Einfluss des Kreuzes leben und täglich durch sein Wort, dem Evangelium, neu geboren und geheiligt werden. Lot wurde gerettet, weil er an ihn glaubte. Noah und seine Familien wurden gerettet, weil sie Gott gehorchten und ihren Willen Gott übergaben. Bei Gideon waren aus 200.000 Kriegern nur noch 300 Krieger brauchbar. Warum? Weil nur sie auf Gott gebaut haben und ihm allein vertrauten. Zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Jesus sagte zu seiner kleinen Herde, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Die Frage zu meinem heutigen Thema wäre jetzt, haben wir überhaupt noch die göttliche Liebe der ersten Gemeinde? Ein Herz und eine Seele, um füreinander da zu sein und gegenseitig uns anzuspornen. Jesus' Auftrag gemeinsam zu erfüllen und hinauszugehen, um allen Völkern, die jetzt gekommen sind, zu lehren, alles zu befolgen, was er uns befohlen hat? Und haben wir überhaupt noch das Feingefühl, Gottes Warnungen wahrzunehmen? Oder denken wir, dass alle Geschehnisse wie Träume, Krankheiten, Unfälle, Begegnungen mit anderen nur dem Schicksal zuzuschreiben sind? Denn Gott sagt, wen ich liebe, den züchtige ich. Würde ich euch nicht züchtigen, dann wärt ihr nicht wirklich meine Kinder. Doch wenn wir uns immer mehr verhärten, wie der Pharao sein Volk in der Wüste, dann haben wir die gleiche Aussagen wie sie. Gottesfern und letztendlich den zweiten Tod. Darum gilt es auch für uns das Gleiche. Heute, die ihr meine Stimme gehört habt, verhärtet eure Herzen nicht. Sind wir nicht ebenfalls aus Israel ausgezogen? Und Gott sagt, es gibt keinen Gott außer mir. Heute flüchten Hunderttausende aus allen Ländern zu uns. Eine tolle Wahl. Ich sage nicht, dass alle danach sind, aber auch hier finden wir Leute, die nach Gott suchen. Sie haben ihren Wohnsitz verlassen. Drüben könnten wir nicht missionieren. Da hätten wir keine Chance. Aber sie sind hier bei uns im Land. Wenn jetzt nicht die Zeit ist, ihnen die drei Engelsbotschaft und die Zeit seines Gerichtsbeginns und den wirklichen Gott zu verkündigen und ihnen zu raten, auszugehen aus Babylon, damit sie nicht mitschuldig werden in ihren Sünden und von ihren Plagen mitgetroffen. Wann dann? Können wir uns da noch erlauben, die uns von Gott geschenkte Zeit für unsere Kritiksucht und Streiterei untereinander zu vergeuden? Bitten wir Gott um den Heiligen Geist, damit er uns unsere Torheit vergibt und uns fähig macht, wie auch den Petrus zu Pfingsten, hinauszugehen, um die von Gott für uns vorbereiteten Werke zu erledigen, damit er unsere Gemeinden Menschen hinzuführt. Es sind nicht meine Worte, sondern Worte des Herrn und seinen Propheten, die ich euch heute vorgetragen habe. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist kann uns nur daran erinnern, was wir gelernt haben. Darum ist es wichtig, jeden Tag aufs Neue Gott einzuladen, mit uns zu gehen und sein Wort, das niedergeschrieben ist, in uns zu verinnerlichen. Wir müssen jeden Tag unser Leben aufs Neue Gott übergeben und ihm bedingungslos vertrauen, dass er seine Worte einhält. Vertrauen wir ihm. Er wird uns zeigen, wo unser Platz ist, damit wir aktiv sein können und sein Werk vollenden. Ich weiß nicht, was Gott mit mir, mit meiner Familie, mit meiner Gemeinde noch vorhat, was für Prüfungen und Erfahrungen wir noch erleben dürfen. Aber ich ermutige euch, stellt euch jeden Tag unter die Leitung des Heiligen Geistes und ihr werdet sehen, wie Gott euch gebrauchen wird. Dann können wir sicher sein, dass Gott uns sagt, wie in Offenbarung, der Geist und die Braut sagen, komm. Wer hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Noch ein letztes. Wenn du nach seinem Willen gefragt hast, besteht dein Anteil an dieser Sache darin, dass du darauf vertraust, bei der Ausführung seines Willens geführt, geleitet und gesegnet zu werden. Vielleicht bist du in Sorge, seine Belehrungen falsch zu interpretieren. Aber auch das kannst du im Gebet vorlegen und ihm vertrauen. Ja, vertraue ihm bis zum Äußersten, dass sein Heiliger Geist dich führen wird, seine Pläne und sein Wirken richtig zu verstehen. Folgen wir nicht nur unserem Gewissen. Folgen wir das, was uns der Heilige Geist jeden Tag aufs Neue sagen möchte. Versuchen wir, uns gegenseitig zu ermutigen, uns aufzubauen, nicht uns niederzumachen, sondern Kraft zu geben. Wenn du siehst, dass jemand etwas Falsches gemacht hat, in Liebe uns entgegenzugehen, es zu korrigieren, aber vergessen wir nicht. Die Gegenseite wartet darauf, dass wir uns gegenseitig schwächen. Versuchen wir, dieses abzuschalten und gemeinsam diesen Weg zu gehen nach draußen, damit wir wissen, wer zu uns kommen soll, damit wir die Leute auch finden. Aber wir müssen dafür bereit sein. Jeder Einzelne. Ich kann es nicht für euch übernehmen. Und so könnt ihr es auch nicht für mich übernehmen. Aber wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen und gemeinsam auf die Knie gehen, jeder Einzelne, bin ich mir sicher, Gott hat Großes vor für uns. Amen.